Alle stehen vor Gott, Menschen aus allen Nationen, und beten Gott an. Das ist die Vision für die Zukunft. Und als wir es gerade gesungen haben, dachte ich, das steckt vielleicht auch ein Stück weit im Namen der AWM. Man könnte nämlich auch sagen, All worship His Majesty, AWM. Alle beten seine Majestät an. Das ist das Ziel, auf das wir zuarbeiten, und wir geben jetzt ein paar Infos zur AWM, nachdem wir hier den Gottesdienst gestalten, zum Thema das Miteinander verschiedener Nationalitäten. Es gibt ein Missverständnis im Blick auf die AWM. Es kürzen nämlich auch Leute die AWM so ab und sagen, alle werden Missionare. Das stimmt aber nicht, denn wir haben nicht nur Missionare, die an der AWM studieren. Wir hatten letzte Woche zwei, drei Kurse, und wir hatten natürlich Leute, die in Asien, in Afrika, in Lateinamerika, in Europa als Missionare unterwegs sind. Aber wir hatten auch Leute, die im Gemeindedienst stehen, am CVJM in Nürnberg, und auch zwei Damen, die bei der Lufthansa arbeiten, schlicht und einfach ihren Beruf als Mission sehen und praktizieren, muss näher ran. Ja. Sonst hört er mich nicht. Und das zeigt etwas von dem, dass AWM steht eigentlich dafür, deine Akademie, unsere Welt, Gottes Mission. Es ist eine Weiterbildungseinrichtung für alle, die an Gottes Mission in dieser Welt sich beteiligen wollen. Das geht bis dahin, dass eben auch ab und zu mal die Araber wollen Missionare werden, wenn man jetzt wiederum AWM so umdeutet. Immer wieder kommen auch Leute aus der arabischen Welt, beziehungsweise die ursprünglich mal aus der arabischen Welt kommen sind, und lernen bei uns, was es heißt, Zeugnis eben auch in Deutschland zu sein. Und deshalb, das Miteinander der verschiedenen Nationalitäten, das findet hier statt. Und das ist etwas, was eine Wirkung auch dieser Gemeinde ist. Schon von vor 200 Jahren an, damals über die Basler Mission, inzwischen über viele Missionswerke, und eben auch dadurch, dass die Brüdergemeinde Gesellschafter der AWM ist. Deshalb der Grund, dass wir hier heute Morgen die Bühne haben. Vielen Dank. Ich will auf zwei, drei Dinge hinweisen. Das eine ist natürlich unsere Masterprogramme, der Joachim Junginger, Missionar hier in der Gemeinde, studiert, aber es gibt auch viele, die einfach mal Theologie studieren wollten und hier studieren. Hier sitzt einer, der Mr. Eppler sitzt hier, und andere. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, einfach mal an einem einzigen Kurs teilzunehmen. Wir machen jetzt gerade Apostelgeschichte hier in der Gemeinde. Jeden Gottesdienst geht es um die Apostelgeschichte, um einen Text. Demnächst gibt es 5 Tage Apostelgeschichte AWM, wo man sich einfach mal reinsetzen kann. Eckhard Graf, Dekan in Marbach, macht diesen Kurs, und man kann auch ohne gleich einen Master anzustreben mal einen Kurs belegen. Und dann haben wir natürlich viele Seminare. Wir haben am Ausgang einen Zettel, den man mitnehmen kann, und ein paar Broschüren von Beruf als Berufung am kommenden Samstag bis hin zu der Bibel aus jüdischer Sicht. Dazu sagt nun Magnus etwas.
Ja, da wir ja das Ziel haben, Leuten eine theologische Aus- oder Weiterbildung zu ermöglichen, stellt sich die Frage, womit beschäftigen sich Theologen? Natürlich mit der Bibel. Und sehr häufig wird die Bibel als ein christliches Buch wahrgenommen. Aber eigentlich, wenn man genau hinguckt, vom ersten bis zum letzten Buch wurde die Bibel von jüdischen Autoren geschrieben. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, auch aus jüdischer Sicht diese Bibel, dieses Buch nochmal neu zu entdecken. Es hilft ungemein, mögliche Missverständnisse abzubauen und auch vor allem das Evangelium einfach nochmal ganz tief zu verstehen. Und deswegen möchte ich da ganz herzlich dazu einladen, zu dem Seminar Die Bibel aus jüdischer Sicht im Juni, Teil von unserer Seminarreihe Messianisches Lehren und Lernen. Und falls es hier Leute gibt, die sagen, das klingt so spannend, 2 Tage sind ganz nett, aber ich würde mich vielleicht gern noch viel ausführlicher damit befassen, dann darf ich euch und Sie ganz herzlich einladen fürs kommende Jahr. Da werden wir einen 12-wöchigen Masterkurs anbieten mit dem Titel Das Evangelium im Lichte des Judentums. Da kann man als ordentlicher Student oder Studentin teilnehmen oder natürlich auch als Gasthörer. Herzliche Einladung.
Und zum Schluss nur noch ein Geheimtipp, nämlich das Gebäude. Corona hat uns alle ins Äther verbannt und den Geist kriegen wir nicht mehr zurück in die Flasche, ganz und gar. Das heißt, auch mehr und mehr unserer Angebote finden im Online-Space statt. Das bedeutet aber auch, wir haben Kapazität im Haus. Wenn ihr eine große Familienfeier habt und braucht Platz für Gäste, bucht einfach an der AWM. Wenn ihr eine Klausurtagung von der Firma oder einem Verein habt, bucht einfach an der AWM. Und wir überlegen uns auch, ob wir vielleicht sogar mit der Brüdergemeinde zusammen die AWM als immer wieder auch ein Haus der Stille zur Verfügung stellen. Das sind Gedanken für die Zukunft. Aber jetzt ist genug der Werbung und der Information und wir sind gespannt auf die Predigt.
Ja, wir sind in der Reihe zurück zu den Wurzeln, lernen von den ersten Christen und gehen durch die Apostelgeschichte. Und diese Woche sind wir, denke ich zumindest, an einer ganz spannenden Stelle angekommen, und zwar Apostelgeschichte 13, das Miteinander verschiedener Nationen. Das ist natürlich, ich würde mal sagen, sehr verwandt mit der AWM, von daher empfinde ich, das passt wie die Faust aufs Auge. Aber es ist eine ganz, ganz spannende Begebenheit, mit der wir uns heute Morgen etwas befassen möchten, was dort geschehen ist und was das bedeutet und ganz konkret auch, was wir heute sowohl als Gemeinde als auch, ich denke, als einzelne Christen davon lernen und mitnehmen können. Und ich möchte diese Stelle erstmal vorlesen aus Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Dort heißt es: In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer: Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manaen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen: Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen hatte. Da fasteten und beteten sie, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsbefehl aus. Und ich denke, viele von uns wissen, wie die Geschichte weitergeht. Barnabas und Saulus brechen auf zu ihrer ersten Missionsreise und es ist letztlich der Anfang davon, dass das Evangelium gezielt zumindest in die Welt getragen wird und damals vor allem im Römischen Reich ganz schnell Wurzeln gefangen hat. Eine ganz spannende Situation, drei Verse, relativ kurz und knapp, aber in Wirklichkeit verbirgt sich sehr viel dahinter. Und ich möchte uns ein Stück weit mit hineinnehmen, das zu entdecken, das sozusagen auszupacken und ein bisschen nachvollziehen zu können, was war eigentlich wirklich das ganz Signifikante, das Wichtige, was damals geschehen ist. Das Ganze fand statt in Antiochia, in der Gemeinde von Antiochia. Und das ist die Frage, was für ein Ort ist das? Was hat es mit diesem Ort auf sich? Ich denke, es ist ein Ort, der zumindest den allermeisten normalen Deutschen in der Bevölkerung vielleicht gar nichts Besonderes sagen wird. Antiochia, wir können mal die Karte zeigen, ist ein Grenzort, eine Stadt, die wirklich auf dem Weg zwischen Europa durch die Türkei hin nach Asien, runter in den Mittleren Osten und nach Afrika steht. Es war eine große Stadt, es war die drittgrößte Stadt der Welt damals im Römischen Reich. Nur Rom und Alexandria waren größer. Es war ein Knotenpunkt und in dem Sinne war es eine richtige Transitstadt, so wie wir sie heute auch oftmals kennen, an Grenzen, mit einer Gesellschaft, in der ein häufiges Kommen und Gehen herrschte. Menschen, die sich ansiedelten, Menschen, die weiterzogen, Menschen, die Handel betrieben. Und so hatte Antiochia als Stadt eine ganz große, multikulturelle, bunte Gesellschaft, würde man heute sagen, sehr vielfältig. Aber diese Vielfältigkeit, die spiegelte sich auch in der Gesellschaft wider, in dem Sinne, dass es eine sehr komplexe, sehr herausfordernde und eben auch sehr gemischte, vor allem auch aus christlicher Wertesicht gesehen, sehr schwierige Gesellschaft war. Wie viele Grenzstädte gab es eine sehr liberale, moralische Vorstellung. Es gab den Tempel der Daphne dort, die Göttin, die verehrt wurde in dieser Stadt. Und um diesen Tempelkomplex herum gab es alle möglichen unmoralischen Arten der Anbetung, die dort praktiziert wurden. Also es war eine bunte Gesellschaft, es war aber auch eine schwierige und verworrene Gesellschaft. Antiochia hatte aber auch eine große jüdische Gemeinde oder Gemeinschaft. Sehr, sehr viele Juden, wahrscheinlich auch Händler, haben sich dort angesiedelt. Was wissen wir über die Gemeinde in Antiochia, in der dieses Jahr stattfand? Die Gemeinde, die sich dort gebildet hatte bis zu diesem Zeitpunkt, das war ja noch relativ neu, die Gemeinde entstand hauptsächlich durch Verfolgung in Jerusalem und in anderen Teilen, unter den Juden gerade auch. Es wird berichtet in Apostelgeschichte 11, dass Christen aus Zypern, aus Kyrene, aber auch gerade aus Jerusalem durch die Verfolgung nach Antiochien kommen, sich in dieser jüdischen Gemeinschaft dort wahrscheinlich relativ bald auch wohlgefühlt haben, dorthin gekommen sind. Und es ist passiert, das, was in der Regel meistens als erstes passiert, sie haben das Evangelium, durch das sie ja vertrieben wurden, zu diesen Juden in Antiochien gebracht. Und in Apostelgeschichte 11, wo das erklärt wird, in aller Einzelheit, steht, dass sie einfach ganz ausdrücklich das Evangelium nur den Juden weitergegeben haben. Jetzt waren aber eben auch Männer dort, Juden aus Kyrene, aus Zypern, das heißt Juden, die nicht aus dem jüdischen Zentrum kamen, sondern die eigentlich eher von recht weit weg, Kyrene ist in Nordafrika, Zypern als Insel vorgelagert im Mittelmeer, diese Juden, die Christen geworden waren, die fanden es scheinbar recht leicht, Nicht-Juden von Jesus zu erzählen. Und das war damals etwas völlig Neues, denn es bestand ja kaum Kontakt, wirklich tiefer Kontakt zwischen Juden und Nicht-Juden. Aber diese Menschen aus Kyrene und aus Zypern, die brachten das Evangelium zu den Griechen und anderen ethnischen Gruppen und dann geschah letztlich Gemeindewachstum in einer Art und Weise, das völlig ungewöhnlich war für diese Zeit. Die Gemeinde in Antiochia fing an zu wachsen mit Menschen nicht-jüdischer Herkunft. So sehr, dass die Gemeinde, also dass Juden in dieser Gemeinde bald die Minderheit darstellten. Und es waren hauptsächlich Menschen griechischer und anderer ethnischer Herkunft, die dort Jesus kennengelernt haben, die Jesus angebetet haben. Und die Menschen in Antiochien drumherum, die hatten jetzt ein gewisses Problem. Die fragten sich, wie bezeichnen wir denn diese Menschen? Denn das sind ja gar keine Juden. Das sind andere Menschen, die aber diesen Jesus aus Israel anbeten. Und dann war Antiochia auch der erste Ort, an dem das Wort Christen verwandt wurde für diese Menschen, denn man musste eine neue Bezeichnung finden. Dieses Wachstum des Evangeliums unter den Nichtjuden nahm dann solche Formen an, dass die Gemeinde in Jerusalem sagt, da müssen wir mal nachsehen, was da überhaupt passiert. Die schickten Barnabas hin und Barnabas sagt, das ist ja wunderbar, der Heilige Geist wirkt, aber ich glaube, ich brauche auch Verstärkung. Und dann hat er Paulus dazu gehört. Und das ist letztlich dann auch der Beginn der Arbeit von Paulus, die in Antiochia stattfand. Das heißt, die Gemeinde in Antiochia hat quasi diesen großen Schritt vollzogen von Gläubigen aus dem Judentum hin zu Gläubigen aus den Nichtjuden. Heiden hätte man früher gesagt, Menschen anderer Nationen. Und daher geschah dieses Miteinander verschiedener Nationen in einer Gemeinde zuerst in Antiochia. Und in dem Sinne war die Gemeinde eine wirkliche Trendsetter-Gemeinde, wie auch Antiochia als Stadt eine Trendsetter-Stadt war. Die erste Stadt, die Straßenbeleuchtung hatte in der Antike. Und es wird uns berichtet von dem Miteinander der Nationen. Und darum geht es ja. Was können wir daraus lernen? Das Erste ist, dass dieses Miteinander wirklich funktioniert hat in der Gemeinde. Das hört sich heute in unserer multikulturellen Welt vielleicht relativ leicht an, aber wir müssen uns vorstellen, in der Zeit haben Menschen verschiedener Kulturen, gerade Juden und Nichtjuden, sehr, sehr wenig und wenn nur oberflächliche Berührung gehabt. Die Juden aßen nicht mit den Nichtjuden. Sie gingen nicht in die Häuser von Nichtjuden. Das heißt, ein gemeinsames Sein in der Gemeinde als Brüder und Schwester ist etwas ganz, ganz Erstaunliches. In 1. Korinther 12 lesen wir davon, dass wir ein Leib mit vielen Gliedern sind. Das ist eigentlich in der Situation gar nicht wirklich möglich gewesen, traditionell. Denn man konnte sich so nicht begegnen. Und dann schreibt Paulus in Galater 3, Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche. Das heißt, die Identität, die Nachfolger Jesu bekommen haben, als Kinder Gottes durch Jesus Christus, diese Identität ist wichtiger und größer als die ethnische Herkunft, die die Menschen mitbringen. Und sich das mal vor Augen zu führen, dass in dieser Stadt Antiochia Menschen scheinbar sehr schnell ihre Identität abgeben konnten, um als Kinder Gottes in einer Gemeinde über diese Grenzen hinweg zu leben und miteinander eine Familie zu sein, ist eigentlich ein wirklich enormes Phänomen. Das hat funktioniert. Woher wissen wir, dass es funktioniert hat? Und dass es nicht nur oberflächlich war. In Apostelgeschichte 13, da zählt Lukas auf, wer eigentlich zu diesem, wir gehen mal davon aus, dem Leitungskreis gehörte. Die Leiter, zumindest sehr bedeutende Personen in der Gemeinde, die dann eben Paulus und Barnabas die Hand auflegten. Was waren das für Menschen? Da heißt es von Simeon, der Schwarzer genannt wurde. Also wir gehen davon aus, es war jemand, der wegen seiner Hautfarbe Schwarzer genannt wurde, wahrscheinlich aus Afrika kam. Er war ein Jude, der aber einen römischen Namen angenommen hatte, der scheinbar auch in der römischen Welt ein- und ausging. Da war Lucius aus Kyrene. Kyrene ist in Nordafrika, das heißt auch jemand, der von weiter weg kam. Manaen ist ein Adelsname, jemand, der am Hof von Herodes groß geworden war. Und Barnabas selbst, ein Jude, der aus Zypern kam. Wir gehen davon aus, Lukas beschreibt in aller Ausführlichkeit diese Unterschiedlichkeit der Menschen, unterschiedlich in sozialen Schichten, aber auch vor allem unterschiedlich in ethnischer Herkunft, sogar Hautfarbe, um aufzuzeigen, was die Charakteristika dieser Gemeinde waren, die Natur dieser Gemeinde. Und wir hören dann, dass sie einmütig zusammen waren, fasteten und beteten und einmütig sandten sie Paulus und Barnabas aus. Das ist ein unheimlicher Schritt, von dem wir heute noch leben, denn das ist auch das Modell der Gemeinde, das wir heute haben. Aber es ist auch ein sehr großer Schritt für das Evangelium, für das Zeugnis von Jesus in dieser Welt. In Johannes 13 sagt Jesus, jeder wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich denke, es ist diese Liebe, die Kraft des Evangeliums, die die ethnischen Unterschiede übersteigt, die als Zeugnis dort sichtbar geworden sind, in dieser Gemeinde. Bis dahin, dass die Menschen in Antiochia, es sind eigentlich die Nichtchristen, die diesen christlichen Namen erfunden haben, weil das ein Phänomen war. Und sie mussten das einordnen. Das Miteinander der verschiedenen Nationen in dieser Gemeinde hat funktioniert und es war ein Zeugnis für die Kraft des Evangeliums in der Welt. Das Miteinander der Nationen in dieser Gemeinde, denke ich, war bereichernd. Und das geschieht, ich denke, automatisch, wenn Menschen aus verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Hintergründen zusammenkommen. Es gibt eben diese verschiedenen Perspektiven und diese Perspektiven können eine Herausforderung sein. Das haben wir vor 2 Wochen von Joachim Pomrehn gehört. Da geht es Apostelgeschichte 15 um die Auseinandersetzung, was das denn jetzt bedeutet, dass das Evangelium zu diesen nicht-jüdischen Menschen gekommen sind. Also es wirft Fragen auf. Aber es ist auch bereichernd. Es ist bereichernd, wie ein Bild, das Perspektive hat, 3D sozusagen, im Vergleich zu einem Bild ohne Perspektive mit 2D, es ist bereichernd, wie ein Bild, das Farbe hat, im Vergleich zu Schwarz-Weiß. Und in der Mission sind wir in einer Situation, wo wir sehr viel dieser Bereicherung aus erster Hand miterleben dürfen. Bereicherung zum Beispiel, mit welchen Perspektiven Christen verschiedener Herkunft die Bibel verstehen und lesen. Finde ich immer sehr, sehr spannend, dass Menschen anderer Herkunft ganz andere Dinge wertvoll werden in Gottes Wort und dass das bereichernd auch für uns sein kann. So gehe ich davon aus, dass die Gemeinde in Antiochia eine reiche Gemeinde war, reich im Sinne von Perspektiven, Blick und Verständnis von Jesus Christus. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass ihr jemanden getroffen habt, dem die Genealogien, das heißt die Aufzählung der verschiedenen Vorfahren im Alten Testament, so richtig begeisternd und wertvoll erschienen. Ich zumindest habe immer relativ schnell darüber hinweggelesen, weil sie im Grunde genommen für mich nicht wirklich einen Inhalt hatten. Und es gibt Völker in Afrika und auch im Mittleren Osten, wo gerade diese Aufzählung der Vorfahren und was das bedeutet, ein ganz großer Schatz und etwas ganz Begeisterndes sind, was dann den Rest von Gottes Wort in eine ganz wesentliche Perspektive rückt. Wir haben gerade von dem Seminar Bibel aus jüdischer Sicht gesehen. Und ich denke, jüdische Perspektive und mittelöstliche Perspektive für das Reich Gottes können uns unsere Perspektive erweitern und uns bereichern. Das heißt, das Miteinander verschiedener Nationen in der Gemeinde ist etwas Bereicherndes, was die Gemeinde in Antiochia, denke ich, bereichert hat. Hat sie so bereichert, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, weiterzudenken. Dass sie den Mut gefasst haben, letztlich ihre wertvollsten Mitarbeiter auszusenden. Paulus und Barnabas, ich gehe davon aus, es waren die wertvollsten. Wenn nicht, dann müssen die anderen auch wirklich, wirklich Kapazität gehabt haben. Aber dieses Herz zu haben, das, was der Heilige Geist in der Gemeinde tut, so wertvoll zu achten, dass man von den besten Mitarbeitern Abschied nimmt und sagt, wir denken, Gott hat eine andere Aufgabe für euch, ihr geht in die Welt. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Das Miteinander der Nationen hat Auswirkungen in die Welt gehabt. Es ist nicht in der Gemeinde in Antiochia geblieben. Es hat Auswirkungen gehabt, weil Antiochia ein Modell geworden ist, was es heißt, Gemeinde Jesu zu sein. Ein Modell in dem Sinne, dass wir wissen, in der Gemeinde Jesu, auch durch das, was Paulus geschrieben hat in seinen Briefen, sollte es keinen Juden und Griechen geben. In der Gemeinde Jesu sollte jeder die Gaben, die Gott ihm gegeben hat, einbringen können. Das Miteinander der Nationen hat Auswirkungen gehabt, dadurch, dass das Evangelium zu den verschiedenen Völkern kam. Und auch das sehen wir heutzutage. Das ist etwas, was wir sowohl hier in Korntal, aber auch in ganz vielen Orten der Welt umsetzen. Es sind Menschen aus den Nationen, die zu uns kommen, die in dieser Gemeinde auch Wurzeln fangen, die aber von hier aus wieder zum Beispiel nach Afrika als Missionare zurückgehen. Ich habe lange ja in Asien gelebt. Nepal ist ein sehr eingeschlossenes Land, Bergregion im Himalaya, schwer zugänglich. Ein ganz großer Teil der missionarischen Arbeit in Nepal, das zum Wachstum der Gemeinde dort geführt hat, waren Gastarbeiter, die aus Nepal in andere Länder kamen, die dort zum Glauben gekommen sind, die in den Gemeinden Fuß gefasst haben und die dann wieder nach Nepal zurückgegangen sind, um dort Gemeinde zu bauen. Und dieses Miteinander der Nationen, das Auswirkungen nach außen hat, ist etwas, was hier in Antiochia begonnen hat, was uns ein Beispiel sein kann. Aber das Miteinander der Nationen in diesem Kontext wirft auch eine ernste Frage auf. Eine Frage, die mich sehr auch gedanklich beschäftigt hat und die ich eigentlich eher finde, einen traurigen Aspekt hat. Denn das ist die Frage, warum geschah diese Aussendung in Antiochia? Es ist ja schön, wir feiern das. Es ist eine Gemeinde, die ein Vorzeigemodell für uns ist. Aber warum passierte es in Antiochia? Warum geschah diese Aussendung nicht in Jerusalem? Warum war nicht die Gemeinde in Jerusalem, die die erste Gemeinde war, die Gemeinde, die gesagt hat, wir sind berufen, das Evangelium in alle Welt zu tragen? Warum haben sie nicht von vornherein gesagt, wir müssen sehen, wie wir Menschen aussenden? Und um das zu verstehen, müssen wir Antiochia und Jerusalem ein Stück weit in Kontrast setzen. Wir haben gerade über Antiochia gesprochen, das Miteinander verschiedener Nationen in der Gemeinde bis hin zum Leitungskreis. Und die Situation in Jerusalem war ein ganzes Stück anders. Die Apostelgeschichte beginnt zwar eigentlich mit einem Bild der Gemeinde in Jerusalem, die ganz stark an den Himmel erinnert, letztlich an das, was wir uns wünschen. Die waren einmütig im Geist zusammen, im Gebet. Die haben ihren Besitz verkauft, geteilt, damit niemand Not leiden musste. Der Beginn dieser Gemeinde in Jerusalem war eigentlich das, was wir uns unter einer richtigen Gemeinde wünschen und vorstellen. Ein Leib Jesu, der teilt, der gemeinsam unterwegs ist. Und dennoch merken wir relativ bald, dass die Harmonie, die es in Antiochia gab, dass die in Jerusalem durchaus getrübt war. Und zwar gab es in Jerusalem zwei Gruppen von Juden. Es war eine rein jüdische Gemeinde, aber es gibt zwei verschiedene Gruppen. Und zwar gab es die hebräisch und aramäisch sprechenden palästinensischen Juden und es gab die griechisch sprechenden, die hellenistischen Juden. Und diese beiden Gruppen die sind nicht immer so harmonisch miteinander zurechtgekommen. Dann beschwerten sich die griechischen Juden, dass sie zu kurz kamen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Dann musste die Apostel Diakone, Helfer einsetzen, um diese Situation quasi auszugleichen. Wenn wir lesen, dann fällt auf, dass diese Diakone, die eingesetzt wurden, Stephanus gehörte dazu, Philippus, dass den Namen nach zu urteilen, alle dieser Diakone griechische Juden waren, griechisch sprechende Juden. Vielleicht hatten sie auch eine gute Gabe des Organisierens, aber es scheint auch, dass es Menschen darunter gegeben hat, die wirkliche geistliche Qualitäten hatten, die wirkliche Stützen der Gemeinde waren. Aber diese Zeit in Jerusalem mit diesen Diakonen hielt nicht lange an, denn wir wissen, dass Stephanus relativ bald danach gesteinigt wurde, dass eine Verfolgung ausbrach, und es sind gerade dann diese griechisch sprechenden Juden, die aus Jerusalem vertrieben wurden. Und eben viele davon kamen dann nach Antioch. Da dockt das wieder an diese Geschichte an. Bedeutet aber, dass in Jerusalem zu dem Zeitpunkt dann nur die eine Gruppe übrig blieb, die hebräisch-aramäisch sprechenden Juden unter der Leitung von Jakobus. Und Jakobus hat in Apostelgeschichte 15 sehr stark vermittelt zwischen diesen Gruppen, und er war, denke ich, sehr wichtig als Leiter, um diese Gemeinde auf dem richtigen Weg zu halten. Aber jetzt, wo die Gemeinde in Jerusalem letztlich eine einheitliche Gruppe war, wurde sie auch gesetzlicher. Sie war wesentlich stärker an den Tempel in Jerusalem angebunden, und wir sehen in den Paulusbriefen immer wieder, wie Paulus diese zunehmende Gesetzlichkeit aufgreifen muss. Im Jahr 62 nach Christus gab es eine Vakanz in der Regierung in Jerusalem, und man nahm das als günstige Möglichkeit, um Jakobus hinzurichten. Da verlor die Gemeinde in Jerusalem ihre Leitung. 4 Jahre später gab es eine römische Revolte. Während dieser Revolte und der Verfolgung, die es dann gab in Jerusalem, haben diese Christen die Gemeinde verlassen. Sie sind nach Pella ins Jordanland geflohen, und zu dem Zeitpunkt gab es dann keine Gemeinde mehr in Jerusalem, für fast 100 Jahre. Und es war das Ende der jüdischen Gemeinde, Urgemeinde, die es in Jerusalem gab. Die Christen, die ins Jordanland geflohen waren, lebten ländlich, relativ verstreut, nannten sich aber immer noch Gemeinde von Jerusalem, obwohl sie mit der Stadt lange nichts mehr zu tun hatten. Diese Gemeinde von Jerusalem bestand zerstreut bis fast ins 7. Jahrhundert, wo die islamischen Feldzüge sie dann ausgelöscht haben. Das ist sozusagen das Ende der Gemeinde in Jerusalem. Und wenn man sich das, wenn man das als Gegensatz nimmt zu dem, was in Antiochien geschehen ist, dann wird deutlich, dass das Miteinander der Nationen, dass das Ringen um einen gemeinsamen Weg auch ganz wichtig für die Gemeinde selbst war. Das heißt, das Miteinander der Nationen war nicht nur bereichernd, es hatte nicht nur Auswirkungen nach außen, sondern es war sehr wichtig für die Gemeinde selbst, um geistlich lebendig zu bleiben. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir immer wieder gesegnet werden durch Menschen, die andere Perspektiven aus ihrer Herkunft zu uns bringen, dass wir gemeinsam eine lebendige Gemeinde sein und bleiben können. Dass das, was in Antiochia begann, dieser Geist, der Blick für die Welt und der Segen der Vielfalt innerhalb der Gemeinde, dass ich diese Bewegung fortsetzen kann. Amen.